Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Röke.
Guten Abend. 130 Millionen Euro soll die Berliner Kulturszene im kommenden Jahr sparen. 13% des Etats, überproportional viel im Berliner Gesamthaushalt. Gegen diese so kurzfristig angekündigten Kürzungen regt sich seit Tagen Protest, zum Beispiel auch am Abend in einem Konzert im Berliner Festspielhaus. Wir werden darüber berichten und uns vom Intendanten des Berliner Ensembles, Oliver Rehse, erklären lassen, welche Folgen dieses fehlende Geld für seine Theaterarbeit haben wird. Dann sprechen wir über den Auftakt der Abschiedstournee von Marsimoto in Rostock. Künftig werden wir dieses auf Deutsch rappende, grüne, außerirdische Männchen nicht mehr erleben können. Und wir blicken über den Umweg New York nach Ägypten und hören von einer Ausstellung im Met über schwarze Künstler und das alte Ägypten. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Die schwarz-rote Regierung in Berlin macht ernst. Im kommenden Jahr muss auch in der Kultur massiv gespart werden. Und zwar nach dem Rasenmäher-Prinzip. Die Schere des Rasenmähers ist so eingestellt, dass rund 12% im Kulturbereich abgeschnitten werden. An manchen Stellen auch deutlich mehr. Was bedeutet das für die Kultur in absoluten Zahlen? 2 Millionen weniger für die Stiftung Berliner Philharmoniker, 1,6 Millionen weniger für den Friedrichstadtpalast, 1,8 Millionen weniger für die Schaubühne. Ganz gestrichen werden die Zuschüsse für den Kulturaustausch, 500.000 weniger für das Bauhausarchiv, 4 Millionen weniger für die Stiftung Zentral- und Landesbibliothek und. Diese Zahlenreihe könnte ich noch lange fortsetzen, denn das ist ja genau das Prinzip Rasenmäher. Alle müssen dran glauben. Konsolidierungsbeitrag heißt die entsprechende Spalte in einer vom Berliner Senat noch nicht veröffentlichten Tabelle. Die Sparpläne, die Einzelheiten und die Stimmen dazu gesammelt von Sebastian Engelbrecht.
Was die Regierungskoalition des Landes Berlin heute präsentierte, übertrifft die schlimmsten Befürchtungen der Kulturbranche. Der Kulturetat soll um 130 Millionen gekürzt werden. Das sind etwa 12% des gegenwärtigen Budgets. Der regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, kommentiert die Einsparungen.
Selbstverständlich schmerzt uns auch das, schmerzen uns auch diese Entscheidung, weil wir sehr genau wissen, was die Kultur für Berlin bedeutet. Wir sind Kulturmetropole. Die Kultur erzeugt eine Anziehungskraft für diese Stadt und Kultur sorgt natürlich auch für Zusammenhalt in unserer Stadt.
Nach Ende der Sparberatungen veröffentlicht der Koalitionsausschuss eine 17-seitige Liste, aus der im Einzelnen hervorgeht, wo eingespart werden soll. Das Kürzungsprogramm betrifft alle Ressorts. Mit 12% ist das Kulturressort stärker betroffen als die meisten anderen. Der Senat will überall sparen. Bei der Berlinale, beim Friedrichstadtpalast und beim Maxim-Gorki-Theater, beim Technikmuseum wie auch bei der Freien Szene. Die Sanierung der Komischen Oper wird verschoben. Janina Benduski vom Vorstand der Berliner Kulturkonferenz, der Dachorganisation der Berliner Kulturverbände, hat sich die Streichliste genauer angesehen.
Aus der jetzigen Liste hervor lässt sich lesen, dass die Aussage, dass tatsächlich die starken Schultern viel zu schultern haben, dazu führt, dass einige der großen Institutionen wirklich hohe Kürzungssummen haben, die 15 Millionen für die Stiftung Oper, aber auch die großen Sprechtheaterbühnen haben zurzeit mehrere Millionen Einsparungen dort drinstehen.
Für die Stiftung für kulturelle Weiterbildung, die die Diversität der Berliner Kultur fördern will, bedeuteten die Sparpläne das Ende. Die Zuschüsse für Ateliers und Räume für die freie Szene würden um die Hälfte gekürzt. Nach Ansicht von Janina Benduski werden die Folgen der Senatspläne erst in einem halben Jahr ganz erkennbar sein. Besonders betroffen seien kleinere kulturelle Institutionen und Projekte.
Die Leute werden ihre Preise erhöhen müssen. Die werden ganz anders Geld dafür nehmen müssen, für das, was ist. Und viele der kleinen Orte können auch tatsächlich verschwinden, weil bei denen deckt die Finanzierung durch das Land Berlin oft genug nur die Fixkosten. Wenn da auch nur irgendein zusätzliches Geld fehlt, muss dieser Ort verschwinden. Im Bereich der großen Häuser wird das heißen, weniger Programm, weniger internationale Kooperationen.
Vor allem bei freien Künstlern und bei befristet Festangestellten werde extrem viel Arbeitslosigkeit die Folge des Sparprogramms sein, so Benduski. Der Ausblick auf die Zukunft der Kultur in Berlin klingt beim regierenden Bürgermeister Kai Wegner wesentlich optimistischer.
Wir müssen jetzt schauen, und das hoffe ich auch von den Häusern, auch im Gespräch mit unseren Kultureinrichtungen, wie wir es hinbekommen, dass hier noch wirtschaftlicher gearbeitet wird.
Wegner, seine Senatoren, die Fraktionsvorsitzenden der Berliner CDU und SPD vermeiden es vor der Presse, Zahlen zu nennen, wie hoch die Einsparungen in den einzelnen Bereichen sind. Der Regierungschef erinnert stattdessen an den Betrag, der noch in die Kultur fließt.
Ich will an dieser Stelle vielleicht auch einfach mal sagen, wir haben auch im Kulturbereich immer noch ein Gesamtvolumen von rund 1 Milliarde Euro.
Die Kampagne Berlin ist Kultur fordert von Wegner, die Sparbeschlüsse zurückzunehmen. Sie zerstörten die kulturelle Infrastruktur Berlins nachhaltig, heißt es in einer Pressemitteilung. Janina Benduski von der Berliner Kulturkonferenz glaubt nicht, dass die Sparliste endgültig ist.
Wir haben natürlich schon die Hoffnung, dass diese Senatsliste im politischen Raum vielleicht an manchen eklatanten Stellen auch noch korrigiert werden kann.
Bis zum 5. Dezember ist noch Zeit. Dann soll das Abgeordnetenhaus nach dem Willen des Senats über den Berliner Haushalt für das kommende Jahr abstimmen.
Sebastian Engelbrecht über die Sparpläne des Berliner Senats. Was bedeuten denn diese Beträge, die wir da gehört haben, konkret für die Theater in Berlin? Zum Beispiel für das Berliner Ensemble. 1.750.000 Euro weniger, ganz klar. Weniger Geld heißt weniger Kunst. Welche Folgen hat das? Darüber möchte ich nur mit Oliver Rehse sprechen, Intendant des Berliner Ensembles. Herr Rehse, guten Abend.
Ja, guten Abend.
Mehr als 80% Ihres Etats sind Fixkosten, vertraglich gebunden, unter anderem für die technischen Abteilungen, für das Ensemble, die Unterhaltungskosten der Gebäude. Bleiben 20% übrig, von denen dann nach dem Rasenmähen 10% übrig bleiben. Was hat das zu bedeuten, zum Beispiel für den Spielplan?
Also, Sie haben sich gut informiert, Sie haben vollkommen recht. Es wird immer so etwas leichtfertig gesagt, dass das freiwillige Zuschüsse seien, die das Land dafür die Kultur aufbringt. In Wahrheit ist tatsächlich sehr viel Geld eben auch in festen Gehältern festgelegt von den Einrichtungen. Es trifft uns höchst empfindlich genau da, wo wir die künstlerische Freiheit brauchen und die Kunst produzieren, die die Leute zum Glück sehen wollen. Es wird bei uns darauf hinauslaufen, dass wir ganz klar weniger Inszenierungen machen können. Wir planen jetzt 5 Inszenierungen in den nächsten beiden Jahren mindestens wegzulassen. Und machen wir uns nichts vor, diese Summen kommen nicht wieder. Also wenn wir jetzt alle um diese rund 10% gekürzt werden, dann ist das nicht nur für das Kalenderjahr 2025, das ist schlimm genug, denn es ist ja quasi übermorgen, sondern das ist eine dauerhafte Absenkung des Etats.
5 Inszenierungen weniger heißt sehr viele Aufführungen weniger natürlich, weil ja jede Inszenierung zigmal gespielt wird. Hat das denn auch Auswirkungen zum Beispiel auf Schließtage, also auf Tage, an denen das Theater überhaupt nicht spielt?
Nein, ich muss Sie korrigieren. Das wird natürlich bei uns nicht bedeuten, dass wir an diesen Tagen dann nicht spielen, sondern wir zeigen dafür die zum Glück gut laufenden Aufführungen unseres Repertoires öfter. Wie lange wir damit durchkommen, wie lange wir so gut besucht bleiben, wie wir es jetzt sind, aktuell mit 95% bestens ausgelastet, das kann niemand vorhersagen. Wir haben eine tolle Drei-Groschen-Oper, wir haben andere starke Aufführungen, 1984 von Luc Perceval inszeniert, etwa ist immer ausverkauft. Mein Name Sergantenbein mit Matthias Brandt. Aber es bedeutet natürlich weniger Vielfalt im Programm, denn das wird nicht nur uns so gehen, das wird viele andere Einrichtungen genauso treffen, die werden genauso handeln. Und es bedeutet natürlich, dass sehr viele freie Künstlerinnen und Künstler, die Leute, die in den Teams sind, aber auch die Gastschauspielerinnen, dass die in diesem Falle auf der Strecke bleiben, weniger Verträge bekommen. Und das sind genau diejenigen, die in den Corona-Zeiten auch schon extrem gelitten haben.
Es gab in der vergangenen Woche in Berlin eine große Kulturdemonstration gegen diese Sparpläne. Haben Sie denn den Eindruck, dass die Proteste gehört wurden?
Also was ich überwältigend finde, ist der Zuspruch, den wir seitens der Bevölkerung haben. Es gibt ja auch eine Online-Petition und da sind nun rund 100.000 Unterschriften gegen diese Kürzungen eingegangen. Und vorm Brandenburger Tor an einem Mittwochvormittag war es so rappelvoll, dass die Menschen beinahe auf der Straße gestanden wären. Also auch in den Kommentaren höre ich das immer wieder, die Kürzungen für die Kultur werden als ein Fehler wahrgenommen. Denn die Kultur ist das Aushängeschild, das Berlin attraktiv macht. Wir glauben, diese Rechnung geht nicht auf, denn auch viele Touristen sagen ja, rund 50% bei 30 Millionen Übernachtungen, dass sie wegen der Kultur in die Stadt kommen. Und von daher fürchten wir, dass wir am Ende auch alle Einrichtungen haben da eine ähnliche Meinung, diese Einsparsumme nicht werden liefern können. Wir können noch gar nicht vorhersehen, welche Einnahmeeinbuße diese Reduzierung des Angebotes haben wird. Also die Rechnung geht nicht auf, das ist meine Befürchtung.
Da sprechen Sie den schönen Begriff Umwegrentabilität an, Herr Riese. Jeder für die Kultur ausgegebene Euro zahlt sich demnach mehrfach aus. Sie haben es gesagt, die Menschen kommen wegen der Kultur nach Berlin. Sie übernachten, sie gehen essen, sie gehen ins Theater, in die Oper, ins Konzert, ins Museum. Sie geben Geld aus. Warum zählt denn dieser Begriff offenbar nicht mehr? Warum wird diese Rechnung nicht mehr aufgemacht?
Ja, da muss ich gestehen, bin ich auch rechtschaffen verzweifelt. Wir haben versucht, laut zu werden. Wir haben einen Aktionstag gemacht, wo wir den Eisernen Vorhang in der Vorstellung haben runtergehen lassen. Wir haben die Demo gemacht. Wir machen dieses Konzert. Ich nehme wahr, dass seitens der Presse wirklich auch mitgefeuert wird, damit diese Kürzungen hätten verhindert werden sollen. Nun kommen sie in voller Härte, also mit den rund 10%. Und vor allen Dingen muss man sagen, unfassbar kurzfristig, ohne einen Anlauf. Wir sollen das jetzt Mitte November für ab Januar realisieren. Und das weiß eigentlich jeder, das ist so nicht möglich. Ich verstehe nicht, warum die Politik uns da nicht gehört hat, muss ich sagen. Und ich bin auch als seit 8 Jahren in Berlin Kulturmachender. Ja, ich bin enttäuscht und ich bin auch verzweifelt darüber.
Enttäuscht, verzweifelt und auch empört?
Ja, ich bin auch empört, dass 10% im Kulturetat so weitergegeben wurden. Wir haben dafür plädiert, dass in der Kultur auch wir gehört werden, was wir leisten können. Es war uns allen klar, dass wir nicht ohne Kürzungen davonkommen. Aber wir hätten gerne gegenüber dem Senat auch dargestellt, was können wir leisten in dieser Zeit? Was können wir möglicherweise im Jahr danach nochmal anders leisten? Aber was können wir jetzt auch nicht leisten? Diese Antwort haben wir nicht geben können.
Stichwort Kurzfristigkeit. Planbarkeit ist ja ganz wichtig für unsere Gesellschaft. Das fordert die Wirtschaft, das fordern alle Institutionen, auch im Kulturbereich. Was bedeutet es denn, Herr Riese, wenn jetzt ein CDU-Bürgermeister und eine SPD-Wirtschaftssenatorin den Institutionen so kurzfristig so massive Forderungen auferlegen?
Naja, wir werden sehen müssen, wie am Ende die Rechnung aussieht. Wir werden uns sicherlich alle bemühen, natürlich auch mehr Einnahmen zu machen. Wir werden uns bemühen, als Berliner Ensemble noch mehr Gastspiele zu geben. Wir werden uns bemühen, Schließtage zu vermeiden, noch mehr Vorstellungen von weniger verschiedenen Inszenierungen zu spielen. Was wir dann am Ende schaffen, ja, abgerechnet wird zum Schluss. Ich fürchte, dass das Ergebnis dieser Sparmaßnahmen halt jetzt unmittelbar nicht ablesbar sein wird. Wenn man es ablesen kann, dann haben die Menschen vielleicht ein bisschen vergessen, wie wir dagegen protestiert haben. Und ich fürchte, es wird ein Schaden entstehen, bei dem man sich dann hinterher die Augen reibt und sagt, das haben wir nicht gewollt. Was ich vermisse, ist die Langfristigkeit. Josh Yarlow hat ja vor über einem Jahr schon gesagt, es werden harte Zeiten kommen, aber das war eine sehr pauschale Ankündigung. Auf der Arbeitsebene mit der Kulturverwaltung haben wir die ganze Zeit nach neuen Zahlen gefragt, wir haben nach Maßgaben gefragt, wir haben keine gesagt bekommen und das ist nun also mit dem heutigen Tag auf einmal anders. Man hätte, glaube ich, bereits seit einem Jahr die Zuschüsse moderat mit uns absenken können und besprechen können. Und diese Planbarkeit, die haben wir nicht bekommen.
Joe Giallo, der Berliner Kultursenator. Herr Riese, wie groß ist denn die Solidarität in der Kulturszene? Oder anders gefragt, besteht die Gefahr, dass jetzt jeder in erster Linie für sich kämpft?
So habe ich es in den letzten Wochen und Monaten nicht erlebt. Ich habe erlebt, dass wir außergewöhnlich gut miteinander in der Kommunikation waren, dass wir uns abgestimmt haben, dass wir auch die Freien, die kleinen Einrichtungen, ich habe schrecklich oft mit Martin Wölfer von der Komödie zum Beispiel telefoniert oder mit Annemie van Ackere vom HAU. Wir haben eine gute Kommunikation. Natürlich muss jetzt jeder auch mit dem Senat über die spezielle Lage des jeweiligen Hauses reden. Die Ausgangspositionen sind ja sehr unterschiedlich. Der eine hat noch einen Neubau wie die Komische Oper oder wie die Schaubühne, die gerade an einem Probenbühnenzentrum baut. Der eine hat Rücklagen, der andere hat keine Rücklagen. Das ist unterschiedlich, wie die Einrichtungen da jetzt individuell in die Gespräche gehen müssen. Aber ich glaube nicht, dass man nun gegenseitig mit dem Finger auf andere zeigt und sagt, streich doch lieber beim Nebenmann oder der Nebenfrau, wie es in den Kinderreimen heißt, und lass mein Haus in Ruhe. So haben wir nicht agiert und ich glaube auch nicht, dass das jetzt passieren wird.
Kultur kürzen, 10% weniger für fast alle. Oliver Riese war das, Intendant am Berliner Ensemble. Herr Riese, danke schön, guten Abend.
Ja, danke fürs Dabeisein, danke.
Wir haben das Gespräch mit Oliver Rehse am späten Nachmittag aufgezeichnet. Die politischen Entscheidungen sind also noch nicht endgültig gefallen. Das Berliner Abgeordnetenhaus wird im Dezember über den Haushalt diskutieren und abstimmen. Ob das ein Grund ist zur Hoffnung für die Kulturszene? Sie jedenfalls gibt nicht auf und hat am Abend erneut gegen die harten Einsparungen demonstriert, und zwar mit einem Konzert im Haus der Berliner Festspiele unter dem Motto »Berlin ist Kultur«. Daran beteiligt haben sich unter anderem das Berliner Ensemble, die Schaubühne, die Staatsoper unter den Linden und das Gripstheater. Mathieu Praun war beim Konzert dabei und ist jetzt zu mir ins Studio gekommen. Hallo, schönen guten Abend.
Hallo.
Berlins Regierung hat die Kürzungen also beschlossen. War die Stimmung heute Abend deshalb resigniert oder vielleicht auch gereizt?
Eher gereizt als resigniert. Ich würde sogar sagen kämpferisch, wütend. Also die Berliner Kulturszene wird nicht aufgeben. Und das ist das Signal, das hier gesendet werden sollte. Das Bündnis Berlin ist Kultur hat ja auch schon angekündigt, dass sie weiterkämpfen und weitermachen. Und das war auch genau das, was angekommen ist. Die Stimmung war aber auch ausgelassen. Also es war auch insgesamt ein lustiger Abend. Also die 26 Beiträge wurden alle hintereinander weg abgespielt. Oft nur ein, zwei Songs, ganz kurze Beiträge. Dadurch und auch durch so ein paar technische Störungen hatte das auch manchmal so einen Aspekt von so einer sehr, sehr guten, sehr, sehr professionellen Talentshow in einer Schule.
Dann beschreiben Sie das doch mal ein bisschen, Herr Praun. Was war denn jetzt auf der Bühne im Haus der Festspiele zu sehen?
Also an dem Abend sind ja ganz, ganz viele Institutionen beteiligt gewesen, wie Sie gesagt haben. Also auch Berlin Ensemble, Deutsches Theater, Deutsche Oper, aber auch viele freie Akteure wie das Ballhaus Naunienstraße oder das Kollektiv Gob Squad. Und deshalb gab es ganz verschiedene Beiträge, insgesamt eben 26, die die ganze Bandbreite der Berliner Kulturlandschaft zeigen sollten. Also klassische Musik, Tanz, Performance, Theater, Lesungen, sogar eine kurze Stand-up-Einlage gab es. Es wurde viel gesungen. Samuel Finzi hat John Lennon gesungen. Ensemblemitglieder der Komödie am Kurfürstendamm haben zwei Rio Reiser-Songs gesungen. Und dazwischen gab es auch immer wieder Wortbeiträge und Reden, die die Kürzungen kritisiert haben. Also Juli C. hat sich mit einer Videobotschaft gemeldet, ein Text von Caroline Imke wurde vorgelesen und Annemie van Ackere, die Intendantin des HAU, hat in ihrem Beitrag die Fragilität der Kunst betont und auch Kampfbereitschaft signalisiert.
Es ist der Antlitz der Kunst, das deswegen schön ist, weil es fragil, weil es zerstörbar ist. Ist es einmal zerstört, ist es nicht mehr schön. Wir haben noch eine Woche zu weiterkämpfen, Leute. Machen wir das zusammen. Vielen Dank.
Also wir sehen, kämpferisch war auf jeden Fall die Stimmung, aber das ist auch ein Bild, was in vielen anderen Beiträgen zu sehen war, dieser Punkt, dass es sozusagen einfacher ist, etwas zu zerstören, als es wieder aufzubauen. Also wenn man einmal so eine Kulturlandschaft hat, wie wir sie haben, dass die eben auch bewahrt werden muss, weil es eben gar nicht so leicht ist, sie wieder dann aufzubauen.
Wie kam denn das Programm jetzt beim Publikum an? Wir haben ja eben gerade schon den Applaus gehört.
Ja, Applaus gab es sehr, sehr viel. Viel Zwischenapplaus, Zwischenrufe, Sprechchöre, Buhrufe auch, wenn der Berliner Kultursenator Joe Cialo erwähnt wurde. Das gehörte da auch dazu. Das war aber auch vor allem klar erwünscht. Also das heute war ganz klar ein Abend zum Mitmachen. Das hat die Moderatorin, die Schauspielerin Vidina Popov schon ganz am Anfang klar gemacht.
Für alle, die letzte Woche am Brandenburger Tor waren, wissen, was jetzt von meiner Seite kommt. Für die noch nicht, ihr macht einfach jetzt mit. Ich sag Berlin, ihr sagt Kultur. Berlin!
Kultur!
Berlin!
Kultur!
Ich sag Berlin und ihr sagt Kultur. Berlin!
Kultur!
Berlin!
Kultur!
Okay, es geht los mit dem nächsten Beitrag. Die Bläsersolisten der Deutschen Oper Berlin!
Ja, da hat sie auf diese Art natürlich gehörig für Stimmung gesorgt. Was war denn insgesamt das Ziel dieser Veranstaltung? Kann man das mit ein, zwei Sätzen vielleicht umreißen?
Ja, das Ziel war ganz klar zu zeigen, dass Berlin eine vielfältige Kulturszene hat und dass man auf die nicht verzichten möchte. Und ich finde, das ist auch gelungen. Das ist genau das, was die ganzen tollen Beiträge heute gezeigt haben, dass man eben auf sehr viel verzichten würde. Das war ein sehr, sehr dichtes und sehr hochkarätiges Programm. Es ist auch einfach beeindruckend, was das Bündnis Berlin ist Kultur da in kürzester Zeit auf die Beine gestellt hat. Also man merkt einfach, da sind Profis am Werk, klar. Es gibt aber schon noch einen zweiten Aspekt. Und das ist ja auch der, bei einer Demonstration zum Beispiel, geht es ja auch nicht nur um die Außenwirkung, sondern es geht ja auch immer um so einen Moment des nach innen hin sich Solidarität verschaffen zum Beispiel. Und das ist auch etwas, was heute passiert ist. Also so ein Empowerment, was dort war. Dass man irgendwie zeigt, man ist füreinander da und man spricht sich gegenseitig Mut zu. Man feiert sich natürlich auch gegenseitig. Und das ist etwas, diese Selbstwirksamkeit als Gruppe, das ist heute auch passiert. Und zwar nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Publikum.
Das Protestkonzert. Berlin ist Kultur im Haus der Festspiele gegen die Sparpläne des Berliner Senats. Die Kampagne Berlin ist Kultur, die geht weiter bis zur finalen Haushaltsentscheidung im Dezember. Mathieu Braun, vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Bettina Ritter.
ARD und ZDF haben beim Bundesverfassungsgericht Verfassungsbeschwerde gegen das Einfrieren des Rundfunkbeitrags eingelegt. Die Bundesländer waren der Empfehlung der zuständigen Finanzierungskommission KEF nicht gefolgt, den Beitrag zum 1. Januar 2025 um 58 Cent zu erhöhen. Diese Empfehlung ist für die Politik eigentlich bindend. Die Länder hatten sich im Oktober zwar auf den sogenannten Staatsvertrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geeinigt, dabei die Frage der Finanzierung aber ausgeklammert. Der ARD-Vorsitzende Gnifke, Intendant des Südwestrundfunks, begründete den Gang zum Verfassungsgericht.
Wir haben lange gerungen, aber es geht um die grundlegende Frage, können wir uns auf verfassungsgemäße Verfahren verlassen? Den Reformstaatsvertrag der Länder finden wir ja gut, aber es gilt eben auch die Beitragsempfehlung der unabhängigen KEF, die einige wenige Länder nicht umsetzen wollen. Das widerspricht dem verfassungsgemäßen Verfahren und soll deshalb in Karlsruhe überprüft werden.
Der ARD-Vorsitzende Kai Gnifke. Über die Höhe des Beitrags soll erst im Dezember entschieden werden. Durch den späten Termin ist eine Umsetzung des KEF-Vorschlags nicht mehr möglich. Das Deutschlandradio ist nicht an der Klage beteiligt. Die Kulturstiftung des Bundes will in kleineren Kommunen Kulturorte und demokratisches Engagement fördern. Dafür stünden insgesamt 7,5 Millionen Euro zur Verfügung, teilte die Kulturstiftung in Halle an der Saale mit. Damit könnten Netzwerke an mindestens 26 Orten Gelder erhalten. Das Lokalprogramm für Kultur und Engagement soll Kulturorte in Städten und Gemeinden unter 100.000 Einwohnern stärken. Die Förderung von bis zu 240.000 Euro könne sich über einen Zeitraum von bis zu 4 Jahren erstrecken. Dabei soll es vor allem um den Ausbau lokaler Partnerschaften und die gemeinsame Entwicklung künstlerischer Projekte gehen. Shuntaro Tanikawa war vielseitig. Er war ein Pionier moderner japanischer Poesie, aber er übersetzte auch die Peanuts-Comics und schrieb den Text für das Titellied der Zeichentrickserie Astro Boy. Jetzt ist Tanikawa im Alter von 92 Jahren in Tokio gestorben. Sprache und ihre Möglichkeiten haben ihn sein Leben lang fasziniert. Bekannt wurde der Dichter mit seinem Debüt 2 Milliarden Lichtjahre Einsamkeit im Jahr 1952. Die japanische Sprache sei der Boden, in den er wie eine Pflanze seine Wurzeln schlage, sagte Tanikawa.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. In New York sind die Folgen der Corona-Pandemie in den Museen und Theatern noch zu spüren. Es kommen weniger Besucher als vor der Pandemie. Und besonders ist das zu beobachten bei der Zahl internationaler Touristen. Das merkt man am Broadway genauso wie in den großen Kulturflaggschiffen der Stadt. Das Metropolitan Museum setzt nun auf neue Themen und neues Publikum. Im Frühjahr zeigt es eine gefeierte Ausstellung zur Harlem Renaissance. Sie lösten einen enormen Andrang unter New Yorkern aus. In der Nachfolgeausstellung mit dem Titel Flight to Egypt, Flucht nach Ägypten, zeigt sie nun, wie sich Künstler, Wissenschaftler, Politiker, Sportler und Prominente der nordafrikanischen Diaspora in Verbindung mit dem pharaonischen Ägypten setzen, wie sie dadurch ihre eigenen kulturellen Identitäten neu bestimmen. Andreas Roberts war bei der Ausstellungseröffnung dabei.
In einem alten Fernseher läuft ein Sketch des afroamerikanischen Komikers Richard Pryor von 1977. Drei Weiße und ein schwarzer Archäologe, Richard Pryor, entdecken in einem alten ägyptischen Grab das Buch der Weisheit. Pryor liest den Text laut vor, in dem steht, dass Gott in seiner schwarzen Herrlichkeit die Welt erschuf und die Menschen in ihrer schwarzen Schönheit auf der Erde wanderten. Prompt schließen ihn die weißen Archäologen in das Grab ein. So lustig der Clip auch heute noch ist, so basiert er doch auf der akademischen Vorstellung, das alte Ägypten sei eine voreuropäische weiße Kultur gewesen. eine Prämisse, die jahrhundertelang die Forschungs- und Museumsgeschichte beeinflusste. Besonders die Annahme, die Bewohner Ägyptens seien von dunkler Hautfarbe gewesen, galt als abwegig. Dagegen spielten die pharaonische Kultur und ihre Symbole für die schwarze Diaspora der vergangenen 150 Jahre eine wichtige Rolle in der Identitätsfindung, sei es in der Forschung, der Bürgerrechtsbewegung, der Kunst oder des alltäglichen Lebens. Die Ausstellung nehme einen Perspektivenwechsel vor und untersuche den ungeheuren Einfluss, den das alte Ägypten auf die afrikanische Diaspora hatte, erklärt Museumsdirektor Max Hollein.
Flight into Egypt puts an emphasis on this deep connection of black artists.
Die Ausstellung legt den Schwerpunkt auf die tiefe Verbundenheit schwarzer, vor allem zeitgenössischer Künstler mit der Idee, der Ideologie, manchmal sogar nur mit der Fantasie des alten Ägypten und was dies für die Beziehung zur eigenen Identität bedeutet. Das Met spielte und spielt dabei eine wichtige Rolle. Viele der Künstler haben ägyptische Kunst zum ersten Mal hier gesehen und dadurch ein tiefes Verständnis für sie entwickelt.
So, I've been formally working on the exhibition for 6 years,
sagt Kurator Achille Tomasino.
However, the exhibition is.
Ich habe 6 Jahre lang an der Ausstellung gearbeitet, aber im Grunde ist sie ein Produkt meines ganzen Lebens. Ich habe immer schon Bilder und Texte gesammelt, vor allem in Brooklyn, wo ich als Teil der afrikanischen Diaspora aufgewachsen bin.
Er erinnert sich besonders an die Fassade des Bedford Bowling Centers in Brooklyn, die voller Hieroglyphen und den Abbildungen der Pharaonen von Abu Simbel war. Eine ausgestellte Fotografie von Janet Brown Reynolds zeigt genau diese Häuserecke. Für die Ausstellung wurden alle Wände in Sandfarbe gehalten und die Durchgänge zu den Ausstellungsräumen wie bei einem Tempel mit leicht schrägen Seiten gestaltet. Mit fast 200 Arbeiten ist dem Team von Kurator Tomasino eine reichhaltige und auch überraschende Sammlung von Werken gelungen. Über Malerei und Fotografie, Grafiken und Installationen zu Filmausschnitten von Musikvideos, Plattencover, Neonkunst und Werbegrafiken für Schönheitsprodukte. Es gibt Werke von Jean-Michel Basquiat, Rashid Johnson, Ming Smith, Noah Davis und eine ehrfurchtserweckende 4 Meter große Bronzefrau von Simone Lee.
This is an amazing work by Simone Lee. It's called Sharifa. It depicts a living author named Sharifa Rhodes Pitts.
Sie heißt Sharifa und zeigt die lebende Autorin Sharifa Rhodes Pitts, die unter anderem ein sehr wichtiges Buch über Harlem geschrieben hat. Sie ist wie ein altägyptischer Beamter dargestellt, mit einem langen Rock, der direkt von ihrer Brust zum Boden reicht. Ihre Hände liegen auf den Oberschenkeln und sie hat eine schreitende Haltung eingenommen.
Her hands are on her thighs and she's in a striding pose.
Die Ausstellung zeigt, wie stark und tiefgreifend die Identifikation und Rezeption altägyptischer Motive in der modernen afrikanischen Diaspora war. Nicht nur in der Kunst, sondern auch bei politischen Figuren wie Malcolm X und den Black Panther bis hin zu Ikonen der Popkultur wie Michael Jackson, Beyoncé und Nicki Minaj. Nach seiner erfolgreichen Ausstellung zur Harlem Renaissance vom Frühjahr versucht das Met mit Flight into Egypt nun zum zweiten Mal ein Publikum ins Museum zu locken, das nicht zum traditionellen Publikum des Met gehört. Für Direktor Hollein die richtige Strategie, inhaltlich wie auch wirtschaftlich. Wir stellen gerade fest, dass der internationale Tourismus noch nicht genau das gleiche Niveau erreicht hat wie zuvor. Das wird sich noch entwickeln. Aber wir stellen auch fest, dass viel mehr lokale Besucher als früher das Museum besuchen.
Coming to the museum locally.
Diese Rechnung könnte mit Ausstellungen wie Flight into Egypt gut aufgehen.
Flight into Egypt. Andreas Roberts hat für Fazit diese Ausstellung im Metropolitan Museum in New York gesehen. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Marsimoto, 2006, vor nunmehr 18 Jahren, ist diese außerirdische Figur unter uns gekommen. Eine fantastische Gestalt, die Deutsch spricht und Deutsch singt und viele, viele Menschen so sehr begeistert hat, dass sie sogar Alben produziert und auf Tournee gegangen ist. Und nun will sich Marsimoto aus dem irdischen Staub machen und hat deshalb seine Abschiedstour und Tournee angekündigt. Heute ging's los in Rostock in der Moja Kulturbühne. Silke Hasselmann hat dem grünen außerirdischen Männchen zugehört und zugeschaut und sie ist jetzt live zugeschaltet. Frau Hasselmann, schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Was ist das denn für eine Figur, dieser Marsimoto? Wofür steht er?
Ja, also dahinter, das will ich zunächst mal erklären, steht Martin Lassini aka Marteria. Der wird Anfang Dezember 1942, ist in Rostock geboren und deshalb auch der Start seiner Turnier zu Hause in Rostock. Und Marsimoto, Sie hatten es angedeutet, ist eine Kunstfigur vom Mars, die seit 2005 immer mal wieder auf der Erde landet, also auf Konzertbühnen oder in Produktionsstudios. Lieblings- und Hauptfarbe grün und mit einem Fable vor allem für Absinth bis Weed und halluzinogene Wirklichkeitsveränderer. Das hat sich heute auch so ein bisschen wie ein roter Faden durch die Texte gezogen.
Jetzt also der Auftakt zu dieser Abschiedstour. Warum verlässt Marsimoto unseren Planeten und damit ja auch unsere Fantasie?
Ja, so genau hat sich Marteria dazu nicht erklärt im Vorhinein. Im Konzert hat sein alter Ego, also Marsimoto, ein-, zweimal durchblicken lassen, dass er findet, 20 Jahre Marsimoto sind irgendwie genug. Immerhin, die Marsi-Fans sind glücklich, das konnte ich heute auch sehen, überhaupt noch mal etwas von Marsimoto zu hören. Es gab fast 6 Jahre Funkstille, dann hat er im April dieses Jahres sein 6. Album veröffentlicht, KI, keine Intelligenz. Das war übrigens ein Tag vor Inkrafttreten des Cannabiskonsumgesetzes und manchen Kritiker hatte sich damals gefragt, ob das ein Zufall sein kann und warum die Karriere der Kunstfigur genau in dem Moment aufs Ende zuläuft, da in Deutschland das Kiffen legalisiert wird. Wie gesagt, eine direkte Erklärung hat er nicht gegeben.
Sie haben das letzte Album, jetzt das aktuelle Album genannt, Frau Hasselmann, KI, keine Intelligenz. Hat er daraus heute Titel gesungen oder hat er querbeet das Beste aus seinen insgesamt 6 Alben präsentiert?
Ja, also Anfang gab es sehr viel KI und dann doch von allem etwas. Das hat das Publikum, denke ich mal, auch erwartet. Und es ist ja eine Mischung aus Dubstep, Jungle, Hip-Hop, Hardcore. Wir haben es nicht nur mit sozusagen elektronischer Musik zu tun, sondern da stehen neben Marsimoto als Sänger mit einer etwas gepitchten Stimme, also höher als seine normale Stimme klingt, aber Gott sei Dank eben kein krasses Autotuning. Also neben ihm, hinter ihm stehen noch 4 Musiker direkt an Gitarren, an Keyboard, am Schlagzeug und machen da ordentlich Krach, was jetzt aber nicht heißen soll, dass es ein unerträglicher Soundmix und ein Durcheinander ist, sondern es ist ein ganz klarer Sound, jedenfalls im Moja Club heute in Rostock. Eine tolle Lichtshow, alle waren sehr begeistert und das konnte ich auch gut nachvollziehen.
Also die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sind in Rostock so richtig manchmal in so eine Marsimoto-Stimmung gekommen und haben ihn richtig gefeiert?
Die haben ihn gefeiert und das hat Marteria auch abgefordert. Also immer wieder hat er ins Publikum hineingerufen, eure Hände, ich will eure Hände sehen, gebt mir ein Signal. Und dann gingen jedenfalls von den allermeisten Leuten die Arme hoch. Ich bin bei sowas immer so ein bisschen, ich habe da so ein bisschen meine Probleme, wenn das immer so auf Zuruf eines einzelnen Menschen wirklich alle den Arm heben und machen, was da eine Figur möchte. Und wenn das nicht mehr möchte, nehmen die alle auch wieder den Arm runter. Aber das war eine Party und die Rostocker und auch alle die, die so aus der weiteren Umgebung gekommen sind, haben Marteria alias Marsimoto heute unbedingt gefeiert. Das war ja der Auftakt seiner letzten Tour. Zu Ende gehen soll es am 14. Dezember in Berlin.
Vielleicht noch ein Satz zu seinem Sohn Luis. Der hat ja den Club wohl vorab in Stimmung gebracht. Wie ist er denn da aufgetreten? Wie hat er agiert?
Ja, Luis macht mittlerweile auch Musik, ist genau in das Business gegangen, das sein Vater jetzt schon seit vielen Jahren betreibt, nennt sich Lucy und ist als solcher aufgetreten, hat so eine knappe Dreiviertelstunde das Warming-up gemacht, ist da schon mal sehr freundlich vom Publikum aufgenommen worden und hat da seine Sache, glaube ich, ganz gut gemacht, ist sozusagen der Support für seinen Vater gewesen, der umgekehrt natürlich aber auch eine große Unterstützung für den 17-Jährigen ist.
Und jetzt vielleicht noch ein Blick voraus. Also Marsimoto geht und Marteria bleibt oder gibt es da auch schon Meldung, dass er sich vielleicht musikalisch zurückzieht?
Habe ich nicht gefunden, habe ich nicht gehört und das wäre, glaube ich, auch ein Schlag, den seine Fans gar nicht verkraften würden. Nein, davon ist nicht die Rede.
Der Auftakt zur Abschiedstournee von Masimoto in der Moja Kulturbühne im Moja Club in Rostock. Silke Hasselmann hat uns davon berichtet. Dankeschön, Frau Hasselmann. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage und nun folgt der Blick in die Feuilletons von Gregor Sander.
Heute, vor 100 Jahren, erschien Thomas Manns europäischer Roman Der Zauberberg, erklärt uns die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Deren Herausgeber Jürgen Kaube bekennt in seiner ganzseitigen Liebeserklärung trotzdem: Im Grunde geschieht auf den mehr als 1000 Seiten des Zauberbergs fast gar nichts. Die Figuren, die einander so gut wie alle Fremde, eben Hotelgäste aus allen europäischen Ländern sind, bewegen sich in einer langsamen Choreografie umeinander herum, beobachten sich und einander, richten sich in der gedehnten Zeit ein, husten, pfeifen mit den Lungen, sterben. 7 Minuten dauert es, die Temperatur zu messen. Das ist aber bis heute so unterhaltend, dass auch die Süddeutsche Zeitung in ihrem Aufmacher den Zauberberg feiert. Hier sind die gratulanten Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die nicht aus Deutschland stammen. Während die Polin Joanna Bartor begeistert bekennt, ich wollte Hans Castorp sein, hat sich die in Kalifornien geborene Nell Zink anfangs gelangweilt, aber dann doch noch Freude an der Sanatoriumssatire gefunden. Ab Seite 400 wird es unterhaltsam, da Mann seine Verachtung für die Hauptfigur aufgibt, wahrscheinlich um sich selbst zum Schreiben zu motivieren, vermutet sie. Für den Bulgaren Georgi Gospodinov ist der Zauberberg erschreckend aktuell. Oder aber die Zeit tritt in ewiger Rückkehr auf der Stelle und in der Luft liegt die gleiche Beunruhigung von damals. Schlagen Sie das Buch auf und rufen Sie sich nur das vorletzte Kapitel in Erinnerung, genau diese Zeilen. Was gab es denn? Was lag in der Luft? Zanksucht, kriselnde Gereiztheit, namenlose Ungeduld, eine allgemeine Neigung zu giftigem Wortwechsel. Diese aktuelle Neigung zum politisch Radikalen hat Andrea Hanna Hunniger auch ganz ohne Thomas Mann erkannt und titelt in der Tageszeitung Die Welt: Noch ist der Osten nicht verloren. Zu diesem Urteil geführt hat sie ein Besuch in Gera, wo am Wochenende der Theaterpreis Faust verliehen wurde. Viel wichtiger fand die in Weimar geborene Weltautorin, das eigentliche Stück aber findet bereits am Nachmittag statt. Im Konzerthaus, wo bei Kaffee und Kuchen die Theaterleute mit echten Bürgern Geras zusammentreffen sollen. Keine geladenen Gäste, sondern ein Querschnitt der Gesellschaft. Nach diesem Theater-Kaffee-Klatsch stellt Hunniger erleichtert fest, dass sie das AfD-Landtagswahlergebnis neu denken muss. Jedenfalls zeigen an diesem Nachmittag die besorgten Bürgerinnen und Bürger von Gera, mit ihnen ist zu rechnen. Nicht die 35% sind, wie es die gängige westliche Lesart verlangt, die Hauptfiguren dieses Dramas, sondern die 65. Nun könnte man an dieser Stelle einwenden, dass der Rechtsradikalismus nicht nur ein Problem der Thüringer ist oder sich die durch aktuelle Studien belegte Aussage von Volkan Arj aus der Taz zu Herzen nehmen. Rassistische Einstellungen nehmen in Westdeutschland zu, nähern sich dem Verbreitungsgrad in Ostdeutschland an. Und jeder 5. Deutsche kann sich eine Diktatur vorstellen. Dagegen nützt vermutlich auch das erneute Lesen des Zauberbergs nichts. Etwas Ablenkung finden wir aber ebenfalls in der Taz. Schon seit Monaten wabert die sogenannte Dubai-Schokolade als Must-Have durch sämtliche soziale Medien. Als Erfinderin gilt die Unternehmerin Sarah Hammouda, die die Schokoladenkreation in der Manufaktur Fix Dessert Chocolatier in Dubai verkauft. Die Zutaten sind selbstverständlich nicht der Rede wert. Ein bisschen Pistaziencreme, knusprig gebackene Teigfäden, die auch im Baklava vorkommen, und eben Schokolade. Trotzdem lässt sich Giorgia Grimaldi in der Taz Folgendes auf der Zunge zergehen. Genüsslich schmatzt eine TikTokerin in die Kamera: Ich schwöre, die Dubai-Schokolade hat mein Leben auseinandergenommen. Wir behaupten an dieser Stelle, hätte Thomas Mann schon TikTok gehabt, wäre der Zauberberg nie erschienen oder zumindest 800 Seiten kürzer geworden. Schwören würden wir das allerdings nicht.
Der Blick in die Feuilletons von Gregor Sander. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon bei Eckart Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.